Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen zu unserem Popkultur-Wochentalk. Wie jeden Freitag wollen wir auf zwei Themen schauen, die uns in dieser Woche besonders beschäftigt haben. In diesem Fall sind das zwei Themen, die viel über die Herausforderungen im Kampf für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung aussagen. Wir sprechen über den gewaltsamen Tod des jungen Lorenz A. nach einem Polizeieinsatz in Oldenburg. Und wir werden über die massiven Anfeindungen reden, die die Rapperin Iggy Mel gerade erlebt. Meine Gäste heute, das sind die Regisseurin Simone Dede Aivi, die sich in ihren Arbeiten viel mit Migration und Rassismus beschäftigt. Simone, du engagierst dich außerdem für die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und hast unter anderem mitgeschrieben an der Anthologie Eure Heimat ist unser Albtraum. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und zum ersten Mal dabei die Journalistin Franziska Clemens von Table Briefing. Du recherchierst regelmäßig zu AfD und Rechtsextremismus und interessierst dich sonst auch viel für queere und feministische Themen. Du warst als Polizeireporterin tätig, hast heftige Anfeindungen bei Protesten erlebt und bist besonders für deine Investigativrecherchen mehrfach ausgezeichnet worden. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Juhu.
Und ich mich erst. Hi.
In der Nacht auf Ostersonntag ist der 21-jährige Lorenz A. in Oldenburg gestorben. Der Fall hat bundesweit für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Simone Dede Aivi und Franziska Clemens sind meine Gäste. Ihr beiden, vielleicht beginnen wir noch mal ganz kurz mit dem, was wir über diese Ereignisse in jener Nacht wissen. Also Ausgangspunkt, Lorenz A. wollte in eine Disco, wurde da nicht reingelassen, möglicherweise wegen seiner Jogginghose. Er hat offenbar mit Reizspray gesprüht. Ein Security-Mitarbeiter war dann hinter ihm her. Es gab eine Verfolgung. Es war immer wieder die Rede von einem Messer. Und dann gab es eben diesen Kontakt mit der Polizei. Also er soll laut Polizei in einer benachbarten Straße auf eine Streife getroffen sein, davongerannt sein und dann auf eine zweite Streife. Und da sei er dann bedrohlich auf die Beamten zugegangen und es habe nochmal diesen Reizstoffangriff gegeben. Es gibt ganz widersprüchliche Informationen zur Rolle dieses Messers und am schwerwiegendsten sind, glaube ich, die Fragen, die die Obduktionsergebnisse aufwerfen. Was wissen wir darüber?
Naja, da wissen wir, dass es mindestens 4 Schüsse gab und 3 davon Lorenz eben von hinten getroffen haben. Und das wirft Fragen auf, weil wenn eben eine akute Gefahr von einer Person ausgeht, die mit was auch immer auf die Polizistin zugegangen ist, dann wieso wird diese Person dann von hinten getroffen?
Jetzt haben wir in unseren Schilderungen ein wichtiges Detail vergessen. Lorenz ist schwarz.
Ja.
Und der Jurist der Mutter von Lorenz, Thomas Feltes, der ist jetzt so ganz optimistisch, weil er sagt, jetzt würde doch aber so transparent mit diesen Obduktionsergebnissen umgegangen und das würde doch die Hoffnung darauf bestärken, dass hier dieser Fall auch wirklich ernst genommen würde, sich intensiv beschäftigt würde und auch lückenlos aufgeklärt. Wie seht ihr das?
Ich finde die Hoffnung gut. Hoffnung, also wirklich, ne, Hoffnung dazu haben, dass das jetzt diesmal passiert, das ist eine gute Sache. Und ja, dass dieser Obduktionsbericht öffentlich ist oder zumindest Teile davon, dass ich verstehe, dass daraus irgendwie so was entstehen kann. Gleichzeitig ist es aber so, dass ganz stark gefordert werden muss, dass diese Aufklärung auch wirklich stattfindet und dass es zivilgesellschaftliche Akteurinnen sind, dass es Angehörige sind, schwarze Communities oder Aktivistinnen, die eben sehr, sehr stark darauf beharren, dass diese Aufklärung und auch eine Transparenz stattfindet, weil die Erfahrung mit solchen Fällen tatsächlich zeigt, dass das nicht so läuft. Und deswegen, ja, Auch ich fordere diese Aufklärung und ich habe auch Hoffnung, dass das passiert, aber ich werde mich nicht drauf verlassen, sondern wie die anderen auch mich engagieren, dass das so kommt.
Was ja auch schon jetzt kritisiert wird, ist, dass man
anders als in anderen Bundesländern teilweise Pflicht ist, man erstmal die Ermittlungen an die benachbarte Dienststelle, nämlich Delmenhorst, übergeben hat, statt eine unabhängige Dienststelle. Und schon da entsteht dann ja wieder so ein Verdacht von, wie unabhängig finden dann diese Ermittlungen, wenn es auch noch um potenziell bekannte KollegInnen geht, wirklich statt. Man muss dazu sagen, als PolizeireporterIn kennt man ja viele Landespolizeien und die Niedersachsen sind jetzt auch nicht unbedingt die mit dem besten Ruf, im Gegenteil, die haben eher einen sehr schlechten Ruf, auch auf Demos recht gewalttätig, recht harsch aufzutreten. Will man natürlich überhaupt nicht vergleichen, damit Menschen von hinten zu erschießen, aber trotzdem muss man sagen, es gibt auf jeden Fall in Niedersachsen ein spezielles Problem. Anders als die auf Bundesebene hat man zumindest in Niedersachsen sich vergangenes Jahr mal auf eine Rassismusstudie eingelassen und ist dabei auch zu einem Ergebnis gekommen, dass es durchaus Probleme gibt. Was nochmal umso mehr natürlich dann die Notwendigkeit von einer unabhängigen Aufklärung irgendwie noch dringlicher macht.
Genau, also die Gewerkschaft der Polizei, die äußert sich jetzt schon und warnt natürlich vor Vorverurteilung, aber tatsächlich stellt sich ja die Frage, ob die Gefahr, die durch diesen jungen Mann ausging, anders bewertet wurde, weil er eine Person of Color war. Also, was sind eure Überlegungen zu dieser Frage zum Thema vielleicht auch Rassismus bei der Polizei?
Ich finde es erstmal bezeichnend und auch etwas peinlich, dass es der Gewerkschaft der Polizei da erstmal darum geht, vor Vorverurteilungen zu warnen, anstatt eben genau das zu sagen, wir wollen eine lückenlose Aufklärung, uns ist das unangenehm, dass das passiert ist. Sowas kann man ja auch mal sagen, da ist ein Mensch gestorben und jetzt geht es darum, dass man anderen nicht vorverurteilt oder eine Institution. Das ist eine schwierige Prioritätensetzung, um das mal höflich auszudrücken. Naja, wir müssen einfach nochmal genauer hinschauen, was jetzt irgendwie geschieht, die schwarze Community ist selbstverständlich in Trauer, es gibt auch trauernde Angehörige. Und wir müssten irgendwie schauen, wie wir das zusammenhalten können, um damit umzugehen. Nicht nur damit sowas nicht nur noch aufgeklärt wird, sondern auch dafür, dass es nicht wieder passiert. Und Gründe dafür sind selbstverständlich Rassismus. Und das geht von offenem Rassismus, Rechtsextremismus und Hass. Auch was rassistische Chats in Polizei-Chatgruppen gezeigt haben, ist davon die Polizei natürlich auch betroffen. Also es gibt Rassismus in der Polizei, das wissen wir. Und gleichzeitig gibt es aber auch noch eine andere Ebene, die ist sogenannte Unconscious Bias, also unbewusste Vorurteile, die dazu führen, dass schwarze Menschen, besonders schwarze Männer, schneller als gefährlich, suspekt, verdächtig, irgendwie als potenzielle Gefahr eben eingeschätzt und eingestuft werden. Auch das könnte eine Rolle spielen und auch da muss man gesamtgesellschaftlich gegen anarbeiten.
Franziska, du hast ja selbst eine Weile als Polizeireporterin gearbeitet. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, auch bei Springer, bei BZ. Welche Erfahrungen, welche Eindrücke hast du damals gesammelt? Also gerade was dieses Thema strukturellen Rassismus vielleicht auch bei der Polizei betrifft.
Na, also damals wie heute gibt es ja die Problematik, dass man sich auf Bundesebene gegen eine Studie verwehrte dazu. Es gibt dann andere Ersatzstudien, zum Beispiel Megafo vergangenes Jahr mal, die hat rausgefunden, dass jede dritte befragte Person innerhalb der Polizei gesagt hat, dass ihr rassistische Äußerungen aus dem Kollegium begegnen. Mir ist in Sachsen auch immer wieder eine Polizei begegnet, die zwar natürlich nicht gänzlich, aber doch in Teilen sehr auffällig Sympathien hatte für Gruppierungen wie Pegida. Und dann gibt es immer diese Behauptung, die ich unterkomplex und auch nicht zutreffend finde, dass die Polizei schlicht ein Abbild der Gesellschaft sei. Also schon das wäre erschreckend genug, denn unsere ganze Gesellschaft ist in ordentlichen Teilen rechts bis rechtsextrem. Bei der Polizei habe ich aber das Gefühl, dass es nochmal weiter nach rechts verschoben ist und man sich eben dagegen verschließt, das aufzuarbeiten. Jetzt sind wir gerade in einer Zeit, wo eine neue Regierung kurz davor ist, ihren Kanzler zu wählen und dann wirklich damit ins Amt zu kommen. Der Chorvertrag steht aber schon. Da kommen auf 144 Seiten das Wort Rassismus genau dreimal vor. Einmal, als es in ganz kurzen und konkreten Worten um eine Antidiskriminierungsstelle geht und einmal bei Schulen und Hochschulen. Aber in einem gesamten Sicherheits- und Innenbereich, da geht es eigentlich nur darum, dass Behörden noch weitere Befugnisse bekommen sollen, dass sie auch datenschutzrechtlich sehr kritisierte Befugnisse bekommen sollen, was dann nochmal Racial Profiling potenziell auch verstärken könnte. Aber ich lese nirgendwo, dass man sich ernsthaft mit der Rassismusproblematik auseinandersetzt.
Jetzt fordern verschiedene Initiativen nicht nur eben diese lückenlose Aufklärung, sondern auch Konsequenzen. Welche Konsequenzen müssten das sein?
Welche Konsequenzen braucht es, wenn ein Menschenleben genommen wurde? Das ist tatsächlich was, womit ich hier jetzt in dieser Situation, in dieser kurzen Runde hier auch überfragt bin, weil mich das selbstverständlich immer wieder, solche Fälle mich sprachlos zurücklassen. Die Forderung nach unabhängigen Kontrollen, Recherchestellen und eine Aufklärung, die eben nicht, dass die Polizei nicht weiterhin gegen sich selbst ermittelt, ne, die stehen natürlich im Raum, wie viele andere strukturelle und politische Forderungen. Ich finde es wichtig, in dem Fall aber auch nochmal, vielleicht auch wenn es schon ein bisschen zu früh ist, aber nochmal auf gesamtgesellschaftliche Strukturen tatsächlich zu schauen, weil das auch eher meine Expertise ist als rassistische Polizeigewalt oder Polizeistrukturen. Und wir hatten spätestens mit Black Lives Matter eine Bewegung, die deutlich gemacht hat, dass schwarze Menschen Teil dieser Gesellschaft sind, wo eben Rassismuserfahrungen Gehör gefunden haben, aber auch über strukturellen Rassismus auf einer breiten Ebene gesprochen wurde und gleichzeitig, und das fand ich so interessant im Black Lives Matter, eine lebensbejahende Bewegung schwarzer Menschen in Deutschland stattfand, mit ganz viel Selbstrepräsentation und Liebe zum Schwarzsein und Empowerment und einer Emanzipation von rassistischen Zuschreibungen. Sodass es nicht nur darum geht zu sagen, bitte tötet uns nicht, sondern sehr klar darum ging zu sagen, und wir haben Lebensfreude verdient und wir haben eine Chancengleichheit verdient und einfach, ohne uns zu entschuldigen, in diesem Land auch schwarz sein zu können. Und ich wünsche mir ganz stark, dass diese Forderungen und diese Bewegungen wieder mehr Sichtbarkeit bekommen und dass wir auf allen Ebenen daran arbeiten, Rassismus nicht nur abzubauen, sondern gleichzeitig Menschen sie selbst sein lassen können, geschützt und mit Freude in diesem Land.
Dass dieses Black Lives Matter und dieser Optimismus und dieses Empowerment, was du da gerade beschreibst, hast du den Eindruck, dass das auch schon wieder weniger geworden ist, beziehungsweise dass es da auch vielleicht einen Backlash gab an der Stelle?
Ja, absolut. Das sind auch zum Teil Errungenschaften, die in Gefahr sind. Also wenn wir uns angucken, wer jetzt gerade in Berlin besonders von Kürzungen im Kultur- und Bildungsbereich betroffen sind, dann sind das Diversitätsinitiativen und Diversitätsfonds und durchaus auch Töpfe, die aufgelegt wurden, um dem gerecht zu werden, als es ein breiteres Bewusstsein für Rassismus gab. So. Und wir erleben das irgendwie in der internationalen Rechten, wir erleben den Backlash, wir erleben den Abbau oder die Bekämpfung von Antirassismus, Gleichbehandlung und Diversitätskonzepten in den USA. Da kommen sie von ganz oben. Und wir erleben sie aber auch hier, auch teilweise mit einem vorauseilenden Gehorsam, sich doch nicht mehr so mit diesen sogenannten woken Themen zu beschäftigen, weil es nicht mehr en vogue ist. Aber tatsächlich sind schwarze Leben, ist das Leben von People of Color kein Trendthema, kein Modethema, sondern wir müssen da dranbleiben. Und je größer der Backlash ist, desto mehr müssen wir eigentlich für Repräsentation und Selbstbestimmung und ein Gehör für die Forderungen sorgen.
Simon, du engagierst dich ja selbst in dieser Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Und ihr habt, glaube ich, auch euch wirklich direkt nach diesem Tod von Lorenz A. auch ziemlich schnell zusammengeschaltet und seid ziemlich schnell in so eine Situation gekommen, dass ihr euch überlegt habt, wir müssen hier was machen. Was waren so eure ersten Eindrücke, Einfälle, was jetzt passieren müsste?
Ja, ich bin tatsächlich immer wieder auch so ein bisschen, ist es so ein bisschen schmerzhaft zu merken, wie schnell es inzwischen geht, dass wenn so wie in diesem Fall, ne, eine Tötung durch einen Polizeibeamten, aber auch nach dem Anschlag in Hanau, also eben dann, wenn es große Fragen an dem Tod von POC gibt und rassistische Motive sehr stark zu vermuten sind und naheliegend sind, dass was für eine Routine es inzwischen gibt, dass Leute sich zusammentun. Das ist kein gutes Zeichen, weil das bedeutet, das passiert viel zu oft. Heute Abend wird eine Gedenkveranstaltung und Demonstration in Oldenburg stattfinden. Und die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland ruft dazu auf, am 30.04. zu einer Demonstration in Berlin. Und da trifft man sich vor der Vertretung des Landes Niedersachsen in Berlin. Und ja, ich denke, es ist für viele jetzt auch wirklich einfach wichtig, zusammenzukommen. Und die Forderungen, die sind keine neuen. Es gibt wirklich seit Jahren und Jahrzehnten Initiativen gegen Racial Profiling zur Prävention von Polizeigewalt, zu Rassismus in staatlichen Institutionen. Und das ist alles da und einsehbar. Und meine Forderung wäre jetzt, man muss gar nicht irgendwas Neues erfinden oder einen neuen Forderungskatalog zusammenstellen. Meine Forderung wäre jetzt, auf all das nochmal zu hören, was eben schon seit Jahren und Jahrzehnten da ist, die Akteurinnen zu Wort kommen zu lassen und Raum dafür zu schaffen und endlich auch einen Schritt darauf zuzumachen. Und es geht gar nicht darum, welche Forderungen noch gestellt werden. Es geht darum, dass man diese annimmt und sich was verändert.
Sagt Simone Dedeaibi. Und nochmal der Hinweis auf heute Abend ab 18 Uhr gibt es eine Demo in Oldenburg am Pferdemarkt, organisiert von der Initiative Gerechtigkeit für Lorenz. Lorenz' Mutter bittet eindringlich um eine gewaltfreie Veranstaltung, die vom Gedenken an ihn getragen sein soll.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Pianist Igor Levit hat sein Marathonkonzert in London beendet. Nach 13 Stunden war die Performance am Donnerstag kurz vor Mitternacht fertig. Zum ersten Mal spielte der deutsch-russische Musiker dabei öffentlich das Solostück Vexation, ein Werk des französischen Komponisten Erik Satie, und das gleich für die Aufführung mit 840 Wiederholungen. Dazu führte die serbische Performance-Künstlerin Marina Abramovic Regie. Ausdauer und Durchhaltevermögen kennzeichnen ihre Kunst, sagte unsere Korrespondentin Gabi Biesinger. Der Schmerz spiele dabei eine zentrale Rolle.
Das ist sicherlich eine Grenzerfahrung, wenn man ihn auch beobachtet, wie er jetzt versucht, sich körperlich fit zu halten. Die Idee von Abramovic ist ja, dass der Körper das Kunstwerk ist, durch das man sich ausdrückt. Und wenn man sieht, wie Levit dafür Sorge trägt, dass sein Körper noch möglichst lange mitmacht, das kann man bei diesem Marathon schon beobachten.
Unsere Korrespondentin Gabi Biesinger. Der Präsident des Bundesarchivs warnt vor dem Zerfall einzigartiger Zeitzeugnisse. Das Archiv benötige dringend mehr Platz. Sollte in der kommenden Legislaturperiode kein Erweiterungsbau beschlossen werden, sei tatsächlich Gefahr im Verzug, sagte der Präsident des Bundesarchivs Michael Hollmann der Neuen Osnabrücker Zeitung. Im Bestand des Bundesarchivs befinden sich 540 Kilometer Akten. Dazu kommt umfangreiches Bild- und Tonmaterial. Der in den 80er Jahren errichtete Zentralbau in Koblenz verfügt über 3 Magazintürme. Der nötige Platz für 3 weitere war beim Bau bereits mit eingeplant, doch die nötigen Mittel wurden bislang nicht bereitgestellt. Die Regisseure Rainer Werner Fassbinder und Margarete von Trotta gehörten zu seinen ersten Lehrern. Jetzt ist der Kameramann Hans-Günther Bücking mit 73 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Frau der deutschen Presseagentur. Demnach galt Bücking als stilprägend für den deutschen Film rund um das Jahr 2000. Seit Anfang der 80er Jahre drehte er mehr als 60 Filme als Kameramann. 20 Mal führte er auch Regie, unter anderem für die quotenstarke ZDF-Krimireihe Wilsberg oder die Komödie Die Häupter meiner Lieben mit Heike Makatsch. Für seine Arbeit als Kameramann zu Schneeland wurde er mit dem Deutschen und Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. An der Kamera wirkte er auch für das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit, ein Film von 1998, eine Komödie mit Christoph Waltz in der Hauptrolle. Um die Pressefreiheit in der Türkei steht es schlecht. Seit der Verhaftung des Istanbuler Oberbürgermeisters Ekrem İmamoğlu seien unabhängige Medien noch stärker unter Druck geraten, beklagt die Schriftstellervereinigung PEN Berlin. Es drohten Geldstrafen, Festnahmen und Einschüchterungen. Daher hat der PEN jetzt eine Spendenkampagne ins Leben gerufen. Unterstützt werde sie vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, dem Deutschen Journalistenverband und von Reporter ohne Grenzen, heißt es weiter.
Sie hören den Kompressor Popkultur Wochentalk und bei mir sind nach wie vor die Regisseurin Simone Dedeaibi und die Investigativjournalistin Franziska Clemens. Schön, dass ihr beide da seid. Juhu, hallo.
Hey. Hi.
Ja, und Franziska, du hast uns ein Thema mitgebracht, das auch bei uns hier in der Redaktion schon gerade eben heiß diskutiert wurde, nämlich die Rapperin Ikki Mel und aber jetzt eben auch die krassen Anfeindungen, die sie in den letzten Tagen öffentlich gemacht hat. Vielleicht erst nochmal für alle da draußen, die Ikki Mel nicht oder noch nicht so gut kennen. Wie würdest du dieses Phänomen Ikki Mel beschreiben? Was ist das Besondere an ihr und ihren Texten?
Also Ikki Mel und auch einige andere Flinter-KünstlerInnen sind gerade sehr erfolgreich, ohne sich eben Männern beugen zu müssen. Es geht nicht mehr um den Male Gaze unbedingt, sondern es ist ein sehr selbstbewusstes bis teilweise auch maximal offenes Darstellen der eigenen Sexualität. Männer sind darin nicht mehr die Protagonisten, sondern eher Nebendarsteller, über die man sich ganz gerne auch mal lustig macht oder dann bei anderen KünstlerInnen aus der, ich würde mal sagen, grob würde ich so ein bisschen als eine gemeinsame Bewegung identifizieren, auch wenn mir wahrscheinlich viele widersprechen würden. Grob kann man vielleicht sagen, dass es darin einfach mehr um Flinterpersonen und deren Bedürfnisse an sich geht und sie die auch sehr offen zeigen können. Sie müssen nicht die Blümchen sein, deren Style nur vom Male Gaze abhängt, sondern ja.
Apropos Blümchen, das führt mich gleich zu unserem ersten Originalton, nämlich der Rapper Flair, wo Erfolg und, sagen wir mal, provokatives Selbstbewusstsein aufeinandertreffen. Da ist ja auch starker Gegenwind oft nicht weit. Und dieser Gegenwind, der ist hier wirklich in den letzten Tagen in blanken Hass und massive Gewaltandrohungen umgeschlagen. Und Flair zum Beispiel hat sich jetzt folgendermaßen geäußert. Schnauze halten, Leine an. Schatz, jetzt sind die Weiber. Den wollten wir nicht hören. Das ist Icky Mel. Das ist also typisch Icky Mel. Und Flair hören wir hier.
Diese Icky Mel rappt nur wegen mir. Sagt sie selber, Agro und so war ihr Ding. Und dann natürlich so, ey und so. Und du bist ja nur neidisch und so, und aber eine starke Frau und hin und her, dies, das, bla, bla. Ich denke mir so in dem Augenblick, was ist denn an der stark? Was ist denn jetzt an der stark? Die hat komplett losgelassen. Die hat keine Ehre, keine Würde, kein nix hat die. Die rappt nicht gut. Ich habe ihr Album mir angehört, Bruder. Ich habe mir das wirklich gegeben, das Album. Es ist Trash. Es ist Trash. Mann, Tic-Tac-Toe hat besser gerappt. Blümchen hat besser gesungen.
Da ist es wieder das Blümchen. Aber ganz ehrlich, Franziska, du hast ja, das könnte man so und aus der Abteilung, so dissen sich halt so Rapper gegenseitig, aber das geht halt weit darüber hinaus, ne?
Flair hat auf Insta dann auch nochmal geschrieben, wie kann man so hässlich, frech, untalentiert und dennoch selbstbewusst sein für deine frechen Disses? Bekommst du eine Schelle, wenn ich dich auf der Straße sehe? Und das ist jetzt nicht einfach nur ein Diss, sondern das ist eine Gewaltandrohung und das passt leider sehr gut dazu, was Icky Mel diese Woche geteilt hat. Nämlich ein paar Beispiele der Kommentare, die sie nur im März 2025 bekommen hat von Männern. Soll ich mal ein paar davon vorlesen? Ich zitiere es zwar eigentlich ungern, aber ich glaube, um sich vorstellen zu können, wie weit es geht, können wir die als vogelfrei erklären und öffentlich hinrichten? Bist du transgender? Würde auch erklären, wieso du so pervers bist. Also nicht nur misogyn, sondern auch gleich noch queerfeindlich. An welchem Konzert wird sie ermordet? Ich werde dich töten. I hope you get fucking raped and killed. Und dergleichen sehr viel mehr noch.
Jetzt ist Icky Mel wahnsinnig jung. Ich glaube Anfang 20. Aber steht auch wirklich für eine ganze Reihe von jungen Frauen, Musikerinnen, die jetzt gerade erfolgreich sind, hochkommen und auch wirklich in ähnlicher Weise ihre Sexualität besingen. Wen kann man da noch zitieren? Wen gibt es da noch? Wen sollten wir noch kennen?
Also, wenn wir jetzt erstmal nur sprechen über das sehr klare Darstellen eigener sexueller Bedürfnisse, dann gibt es noch eine ganze Reihe, aber ich habe jetzt noch ein paar andere mitgebracht. Gerade auch ist ja Lesbian Visibility Week, bei denen es, glaube ich, auch wert ist, sich mal damit auseinanderzusetzen. Ibo zum Beispiel oder 6,90 Euro, die singen Für dich bin ich lesbisch. Die sind alle feministisch, antifaschistisch, setzen sich für die Rechte von Minderheiten ein und wollen das Patriarchat, wollen sich dem nicht mehr unterwerfen, sondern kämpfen dagegen. Und ich glaube, genau deswegen gibt es auch so eine heftige Zuwehrsetzung dagegen, wo wir dann eben merken, ganz schnell, wenn wir uns mal ein paar Schritte aus unserer, vielleicht auch gerade in Berlin, recht woken Bubble rausbegeben, dann ist Gerechtigkeit, das ja irgendwie so der Grundgedanke ist von Feminismus und von queeren Rechten, dann nicht mehr so ein Wert, der oben ansteht.
Ibo, hören wir noch mal ganz kurz einen kleinen Takt aus dem Song Lesbisch. Auch ein Song, der, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich war jetzt. Girl, ich check's nicht. Du weißt doch, ich bin lesbisch. Doch du schreibst und du likest und mein Boyfriend ist hässlich. Yeah. Dein Boyfriend ist hässlich. Sag Bescheid, wenn du weg willst. Sag Bescheid, wenn er dein Ex ist. Denn alle pretty babes sind lesbisch. Yeah, alle pretty babes sind lesbisch. Ich würde euch gerne mal fragen wollen, wie nehmt denn ihr das wahr? Also erreicht diese Botschaft der Selbstermächtigung wirklich schon weite Teile der Gesellschaft oder bleibt das doch noch eher so in bestimmten Milieus? Das ist ja, was Flair zum Beispiel sagt, das sind alles nur irgendwie Prenzlauer Berger 17-Jährigen, die sowas hören.
Naja, aber Flair hat es ja offensichtlich auch gehört, sonst würde er ja nicht so scharf darauf reagieren. Und diese ganze, also diese breite Wut und der Backlash aus so Macker-Rap-Kreisen sagt ja irgendwie, okay, die Ikimel und Kolleginnen haben eine gewisse Aufmerksamkeit, sonst würden wir jetzt auch hier nicht über sie sprechen und sonst wäre das nicht so ein gares Phänomen. Und sonst wären sie offensichtlich auch nicht so gefährlich, weil warum sollte man die sonst so bedrohen, wenn man nicht das Gefühl hat, dass irgendeine Art von Gefahr ausgeht?
Wir haben in Vorbereitung auf dieses Gespräch vorhin mal so ganz kurz miteinander telefoniert und da hast du auch völlig zu Recht gesagt, dir ist sofort Lady Betray auch eingefallen als Pionierin, die vielleicht auch diesen Künstlerinnen vorausgegangen ist. Inwieweit kann man vergleichen, was die gemacht haben oder was Lady Betray getextet hat, wie sie agiert?
Ich würde gerne auf den Skandal vor allem eingehen, ne? Und dass sie ja tatsächlich auch über ihre expliziten Texte auch einen Job bei einem öffentlich-rechtlichen Sender verloren hat, dass es sehr viel Gegenwind gab und eine große Skandalisierung. Und tatsächlich ist es so, dass es für mich in der Popkultur das erste Mal war, dass ich mit einer Künstlerin konfrontiert war, die eben ganz frei über weibliches Begehren, über Sexualität gesprochen hat, kein Blatt vor den Mund genommen hat und sich ganz bewusst für eine explizite sexualisierte Sprache entschieden hat. Und ich finde es großartig, dass es weiterhin passiert, tatsächlich, weil gerade Frauen, weil feministische Themen, weil alles oft so geordnet ist. Und es ganz viel darum geht, nichts falsch zu machen, Vorbild zu sein, andere zu unterstützen. Und das ist total wichtig. Aber gleichzeitig braucht es immer auch so ein bisschen Mut und Hedonismus und sich einfach mal loslassen zu können, weil wir haben nicht so viel von einer Befreiung, die uns aber in ein anderes Korsett schnürt. Und deswegen sind diese expliziten Ausbrüche für mich. Und dass da Ikimel jetzt auch da ist und diese Sachen macht, das finde ich total großartig und feiere es sehr.
So ein bisschen gibt es, glaube ich, Unterschiede, was die Solidarität betrifft. Ich glaube, jemand wie Ikimel oder auch Ibo, die sind ziemlich gut darin, sich gegenseitig zu empowern und hauen sich nicht gegenseitig in den Senf. Natürlich gehört zum, weiß ich, Hip-Hop traditionell auch dieses Geschäft des Battle-Raps, das sich gegenseitig auch wirklich also dissen, wie auch immer. Aber das passiert interessanterweise bei dieser jungen Generation ausgesprochen wenig, oder?
Ja, also ich würde sagen, bei Ikimel geht es noch ein bisschen mehr um sie selber. Sie spricht halt sehr viel davon, dass sie und ihr direktestes Umfeld, ihre Girls, ihre, wie sie sagt, Fotzen, alle halt der Knaller sind. Und wenn die in den Club kommen, dann geht es um niemand anderen. Und das ist ja irgendwie auch schon, kann ja auch für einige schon ein Vorbild sein, mit so einem Selbstbewusstsein rumzulaufen. Aber viele andere, die in dieser Welle dabei sind, und viele sind auch, by the way, schon länger als Ikimel im Business, aber sie hat jetzt so viel Popularität erlangt, dass, glaube ich, dadurch auch andere dann hoffentlich dadurch einen Kollateralnutzen haben. Bei vielen anderen geht es eben noch explizit um die Solidarität. Und das sehe ich auch so als Gegensatz zur dumpfen Brachial-Gewalt-Verherrlichung-Rap-Szene vieler Männer. Oder es gibt ja auch manchmal in den USA diese albernen Trends, dass dann irgendwie man sich entscheiden soll, ob man Nicki Minaj oder XY geiler findet. Aber hier in Deutschland habe ich gerade eben das Gefühl, und das finde ich sehr schön, dass es im Leben nicht passieren würde, dass zum Beispiel Ibu oder Nura sich gegenseitig dissen, sondern das, und die beiden haben da mit Sicherheit auch keinen Bock drauf, sondern man empowert sich gegenseitig. Man spricht auch viel, tauscht sich aus über Verletzungen, hört sich Stories über Anfeindungen an, hilft einander, damit klarzukommen und versucht sich als Community zu stärken, aufeinander aufzupassen und so gemeinsam gegen verschiedene Ismen zu kämpfen. Und wenn das nicht nur mein optimistisch idealisierender Blick ist, sondern die Realität, dann wäre das ja was sehr Ermutigendes, gerade in diesen Zeiten, wo wir so unglaublich viel Backlash jetzt wieder realisieren müssen.
Ich finde noch interessant diese Frage, was für Reaktionen oder warum jemand wie Ikimel so triggert. Also ja, erstaunlicherweise vielleicht auch nicht nur bei männlichen Teilnehmern, sondern es sind ja auch viele junge Frauen, die irgendwie das alles viel zu krass finden, viel zu heftig. Ist es, weil sie uns im Grunde auf unsere eigenen blinden Flecken, auf unsere eigenen Tabus, auf eigene, vielleicht auch wirklich noch nicht stattgefundenen Teile der Sozialisation stößt, auf Dinge, wo wir selbst zu verklemmt sind? Oder woran liegt das?
Frauen, die Spaß haben und in der Popkultur selbstbewusst auftreten, nach vorne gehen, die werden immer von mehreren Seiten angegriffen. Und dann gibt es der gefährliche Bereich ist natürlich ein rechtskonservativer, das sind Maskulisten, das ist alles, was eben antifeministisch ist und diese Frauen zurück in die Küche schicken will. Und gleichzeitig gibt es aber auch diesen großen gesellschaftlichen Druck, dass sie eben als Frauen, vor allem als junge Frauen und Feministinnen, eine besondere Verantwortung zu übernehmen haben und eine gewisse Vorbildfunktion. Und deswegen gibt es dann auch immer wieder auch Kritik aus feministischen Zusammenhängen und unterschiedlichen feministischen Strömungen, die dann eben dieses sehr explizite und vor allem den Umgang mit der eigenen Sexualität und die Sprache so in Frage stellen. Und damit müssen sie sich dann auch noch beschäftigen. Ich bin irgendwie froh, dass sich da viel verändert hat und dass es mein Eindruck ist, dass es jetzt gerade unter Feministinnen man irgendwie so klar hat, dass mehr zugelassen ist an eigenem Ausdruck. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da einen anderen Eindruck, Franziska, aber das wäre so auch mein kleiner Turn zu dem, was jetzt ist, was so in den Nullerjahren anders war.
Also von den vielen Kommentaren, die ich dazu gelesen habe, by the way, auch von KollegInnen aus dem Journalismus, muss ich schon sagen, dass ich bei Männern wesentlich mehr Negativbefassung mit ihr sehe. Mhm. Also interessant auch, jetzt mal unabgesehen, ob negativ oder nicht, aber die Kommentare zu Ilky Mel im Feuilleton sind meistens von männlichen Autoren geschrieben, mhm. Das nur mal als Side-Notiz. Aber die Gewaltandrohungen, die kommen doch von Männern. Ja. Und das passt leider Gottes auch genau in die Statistik hier. Deswegen finde ich das Thema auch gleichzeitig so ernst. Also allein vergangenes Jahr in Deutschland hatten wir 360 vollendete Gewaltdelikte gegen weibliche Personen. Wir hatten einen Anstieg in allen Bereichen der Gewalt gegen Frauen, ob es jetzt Menschenhandel ist oder Kindesmissbrauch. Es bleibt nicht bei den Worten. Und das ist, glaube ich, so ganz wichtig zu sehen, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Und da ist dann die Tätergruppe eben in aller Regel der Mann, der oft eben auch dann Hetero-Cis-Mann, der sich davon jetzt erstmal vielleicht getriggert fühlt und dann ausrastet online und bereit ist, sehr weit zu gehen, das Patriarchat zu verteidigen. Wir alle wissen, dass da gibt es ja auch Stimmen dazu, dass Worte dann eben oft zu Taten führen und deswegen ist es auch, finde ich, so wahnsinnig ernst nehmbar. Und klar ist auch eine spannende Frage, warum andere Frauen sich nicht eher empowered fühlen, aber ich glaube nicht, dass davon ein Gewaltpotenzial, was in irgendeiner Weise vergleichbar
ist. Ja, das ist ein sehr, sehr wahrer Hinweis und tatsächlich kann man ja auch diese Form von Bedrohung wieder in so einen größeren Kontext packen und eben wirklich daran erinnern, wie Frauenrechte weltweit derzeit auch wieder beschnitten werden und was wir also auch da über den Tellerrand hinausschauend für einen Backlash dieser Tage erleben. Ja, insofern vielleicht auch wirklich diese Frage, ob das nicht Beispiele sind, die uns heftig mahnen, im Grunde wachsamer zu bleiben, ne?
Frauenrechte und auch queeren Rechte. Also ja. Da müssen wir auch nicht mal nur in die USA gucken, wo es natürlich besonders heftig ist, aber in Ungarn möchte man jetzt die Pride verbieten. In UK hat sich gerade J.K. Rowling darüber gefreut, dass es eine Absage ans dritte Geschlecht gab. Und das BKA hat vergangenes Jahr eine Statistik veröffentlicht, wonach im Vorjahr die queerenfeindlichen Taten um 50% gestiegen seien. Jetzt bald kommt die nächste Statistik. Es würde mich leider nicht wundern, wenn es weiter gestiegen ist. Und dann wird es auch wieder so ein Full-Circle-Moment aber von einer Polizei, die oft nicht aware genug ist und wo sich queere Personen oft nicht trauen oder von gewaltbetroffene Frauen dann wirklich auch sich Hilfe zu holen von behördlicher Seite.
Einen ganz, vielleicht nachgelagerten Aspekt, aber den finde ich doch auch immer wieder hochinteressant, ist diese Frage, warum die Sichtbarkeit oder auch Selbstbestimmung von Lesben auch so heftige Widerstände trifft. Also wir haben ja hier im Kompressor auch immer wieder kleine Exkurse in die Geschichte homosexueller Bewegungen und da ist, finde ich, immer so interessant, dass auch die schwulen Bewegungen früher einfach viel ernst genommen wurden und viel massiver bekämpft wurden, weil lesbische Frauen überhaupt gar nicht gesehen wurden. Das lief so unter ferner Liefen. Und das scheint sich jetzt aber doch auch irgendwie in gewisser Weise zu ändern.
Na, wir sind da wieder sehr beim Male Gaze natürlich, dass total. Wenn sich zwei Frauen küssen, dann nehmen das Männer erstmal oft als Entertainment, als Porno und als am Ende bin ich auch doch eingeladen. Aber wenn das dann nicht der Fall ist, dann wird's auch ganz schnell wütend und abwertend und misogyn. Und ich glaube, das erleben wir jetzt gerade, dass die lesbische Bewegung auch in der schwulen Community, gibt's ja auch by the way viel Ablehnung von Lesben. Ja. Nicht nur in Berlin, Dresden, sondern auch in Freiburg waren früher keine Lesben zugelassen in bestimmten Gay-Bars. Und jetzt kämpfen sich, lässt ihm aber mal mehr Raum, mehr Sichtbarkeit und sagen, hey, wir dürfen genauso Teil der öffentlichen Community sein. Und deswegen, glaube ich, sehen wir auch das, was du gerade erwähnt hast, dass es mehr Ablehnung des Ganzen gibt.
Vielleicht nochmal so als allerletzten Hinweis für Leute, die jetzt auch Ikimel noch nicht so kennen, schätzen gelernt haben. Hast du noch eine Songempfehlung? Eine Art Einführung, ja?
Das würde mich auch interessieren.
Also ich finde, man kann einfach ihr ganzes neues Album namens Fotze mal durchhören.
Mhm, okay. Also ich würde sagen, dann machen wir an dieser Stelle den Sack zu. Das war unser Popkultur-Wochentalk hier im Kompressor. Und ja, ich glaube, ob potenziell rassistische und unverhältnismäßige Gewalt durch staatliche Akteure oder extrem gewalttätiger und misogyner Hass gegen Frauen, die ihr Leben selbstbestimmt gestalten. Beide Fälle erfordern, glaube ich, das haben wir hier echt festhalten können, eine kritische Aufmerksamkeit, klar, aber eben auch eine entschlossene Aufklärung im Fall von Lorenz A. und einen klaren Kampf gegen Hass und Bedrohung im Fall von Ikimel und anderen Flinter-Künstlerinnen. Ich danke ganz, ganz herzlich meinen Gästen Franziska Clemens und Simone Dedeaivi für eure Zeit und eure ja tollen Perspektiven. Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören. Und wir sagen Ahoi, machen Sie es gut für diese Woche. Tschüss.
Tschüss.